Herzlich willkommen. Hier ist wieder eine neue Episode vom Extra ETF Podcast. Hier erfährst du alles, was du für einen erfolgreichen Vermögensaufbau wissen musst. Ich mache dich fit, damit du selbstständig souveräne Finanzentscheidungen für deine finanzielle Zukunft treffen kannst. Ich bin Markus Jordan, ich bin Gründer von extraetf.com und Herausgeber des Extra Magazins. Ich begrüße dich heute zur Podcast-Episode Nummer 99. In der letzten Episode habe ich ja bereits erwähnt, dass Scalable Capital sein Angebot an Anlagestrategien im Bereich der Vermögensverwaltung deutlich ausgebaut hat. Heute tausche ich mich darüber mit Erik Potzweit aus. Erik ist Gründer und Geschäftsführer von Scalable Capital. Das Unternehmen kennt ihr als Neobroker mit besonders günstigen Gebühren und als digitalen Vermögensverwalter. Ich spreche mit Erik über die neuen Robo-Advisor-Anlagestrategien. Ich frage ihn aber auch danach, wie sich seine Kunden aktuell bezüglich des Crashes bei den Technologieaktien und Kryptowährungen verhalten und wie die Europa-Expansion des Unternehmens so läuft. Es gibt also wieder viel spannende Insights. Viel Spaß beim Anhören. Bevor wir jetzt gleich in den Talk gehen, noch eine Information von dem Sponsor dieser Podcast-Episode, dem amerikanischen Asset Manager Invesco. Enorme staatliche Investitionen in den Klimaschutz, ein verändertes Konsumverhalten und eine grüne Innovationsoffensive im Privatsektor machen die Klimawende zu einem Thema, an dem kein Weg mehr vorbeiführt. Durch die aktuellen Diskussionen über eine beschleunigte Energiewende im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt zeichnet sich eine Investitionsoffensive ab, die auch den jetzt schon ungebrochenen Trend zum nachhaltigen Investieren nochmals verstärken könnte. Anlegerinnen und Anlegern, die wirklich zukunftsorientiert investieren möchten, bietet Invesco ETFs mit Fokus auf Klima an, die einen einfachen, oft kostengünstigen und effizienten Ansatz bieten, um die CO2-Intensität deines Portfolios zu senken und zudem einen Beitrag zur Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft leisten. Warum Invesco als viertgrößter ETF-Anbieter weltweit mit einem in Börsen gehandelten Fonds passiv verwalteten Vermögen von mehr als 500 Milliarden US-Dollar, bietet Invesco eine breite Palette von Produkten an, die sich unter anderem mit dem Thema Dekarbonisierung beschäftigen. Mehr Informationen zu den Produkten von Invesco unter extraetf.com/go/invesco-podcast. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. So, gehen wir aber nun direkt in den Talk mit Erik Potzweit von Scalable Capital. Hallo Erik, herzlich willkommen hier im Extra ETF Podcast. Schön, dass du dir die Zeit gefunden hast, heute mit mir über Scalable Capital zu sprechen.
Ja, Markus, ja, vielen Dank. Freut mich auch mal wieder mit dir ins Gespräch zu gehen.
Ja, du warst ja schon ein oder vielleicht sogar zweimal bei mir im Podcast. Ich bin nicht ganz sicher. Ich habe vorhin mal nachgeschaut, also einmal auf jeden Fall. Es war sogar ganz am Anfang dieser Podcast-Folgen. Wir haben ja jetzt die 99. Folge, also nächste Woche dann kommt die 100. Folge. Also ist seitdem schon einiges passiert. Du Erik, wir wollten ja heute mal eigentlich von der Grundidee her über eure neuen Robo-Advisor-Anlagestrategien sprechen. Und jetzt ist aber an den Märkten natürlich sehr viel passiert. Gerade bei den Kryptowährungen und auch bei den Technologieaktien gab es da eine scharfe Korrektur. Jetzt hätte ich mir gedacht, vielleicht steigen wir mal bei dem Thema ein. Das kann ich mir vorstellen, interessiert doch ganz viele Leute, wie du das so aus deiner Brokersicht siehst. Wie verhalten sich denn da die Kunden? Du hast vorhin im Vorgespräch auch erzählt, du warst geschäftlich unterwegs in den USA. Vielleicht kannst du da auch nochmal den einen oder anderen Eindruck kurz beschreiben. Wie geht man denn um in so einem volatilen Marktumfeld?
Ja, wie ist die Stimmung aktuell bei den Kunden? Also vielleicht fange ich erstmal mit der Positivsache an und dann können wir ein bisschen tiefer sozusagen auch an die Schmerzpunkte abgreifen. Also die positive Sache ist, hättest du, Markus, mir am Anfang des Jahres gesagt, was alles auf uns zukommt? Und zwar eine noch weiter verschärfende Tech-Korrektur. Die Tech-Korrektur hat ja schon letzten Herbst angefangen. So, noch weiter. Ein absoluter Crash im Kryptomarkt, auf den wir wahrscheinlich auch noch gleich eingehen werden. Eine, zumindest in den letzten Jahrzehnten nicht mehr dagewesene Inflation. Eigentlich weltweit, insbesondere in Europa und in den USA. Und dazu noch natürlich das absolut Schlimmste und das Riesenthema, nämlich Krieg in Europa. Hätte ich gesagt, na okay, das wird auf der Kundenstimmungsseite ein katastrophales Q1. Ja, wir brauchen eigentlich gar kein Marketing machen, sondern die Leute werden sich alle sehr, sehr vorsichtig verhalten. Es hat sich dann zumindest bei uns rausgestellt, dass doch das Ganze sehr viel ruhiger abläuft. Insbesondere sehr viel ruhiger als vor ziemlich exakt 2 Jahren, nämlich im Corona-Crash. Die Leute sind, natürlich sind die ja, grundsätzlich die Aktienmärkte unten, die breiten Aktienmärkte, wenn man mal auf DAX und S&P 500 schaut, sind ja so seit Jahresanfang, laufen auf einen Bärmarkt zu. Ich glaube jetzt so knapp, Stand heute -15%, ja, -20% brauchst du ja für einen Bärmarkt. Anleihenmärkte haben auch nachgegeben. Das ist ja in dieser Krise das Besondere, dass typischerweise Anleihen ja immer gegensteuern könnten in einem Portfolio und das diesmal nicht ist. Anleihen hatten also auch ein schlechtes Q1.
Gold eigentlich auch, ne?
Gold auch. Gold hat auch nicht viel geholfen, absolut richtig. Also die ganzen sicheren Häfen oder die vermeintlich sicheren Häfen, ja, Kryptowährungen wurden ja auch mal angepriesen als insbesondere Bitcoin, ja, beschränkte Ausgabe der Coins. Deswegen ist es sozusagen natürlicher Inflationsschutz. Naja, hat sich als ganz anders dargestellt, sodass es eigentlich fast keine Zuflucht gab. Und in Angesicht dieser Sache sind die Kunden dann doch sehr ruhig. Wir haben ja bei uns einen sehr hohen Sparplananteil. Diese Leute, die sparen, also jede zweite Kundin oder jeder zweite Kunde hat einen Sparplan, die sparen eigentlich so weiter in die ETFs rein durch die Krise hindurch. Aber, und jetzt komme ich sozusagen mal zu den Schattenseiten auch, man sieht schon, die Aktivität ist reduziert. Ja? Also grundsätzlich wird weniger gehandelt und auch die Leute sind zögerlicher. Ja? Neudepoteröffnung, das hat sich abgekühlt, wie man es auch erwarten würde. Nicht, wie gesagt, so drastisch, wie man es hätte gedacht, aber das sieht man schon. Du hast gesagt, ich war letzte Woche in den USA unterwegs. Wir haben auch also eigenen Investoren BlackRock getroffen, aber auch andere Großinvestoren, mit denen man ja immer in Kontakt ist. Und ja, da hat sich die Stimmung sehr schon eingetrübt. Also im Vergleich zu 12 Monaten zuvor, wo reihenweise im Public und im Private Markt, ja, also an den sozusagen gelisteten Börsentiteln oder auch bei den Startups reihenweise eigentlich Rekorde gebrochen wurden. Das Ganze hat sich merklich abgekühlt. Und jetzt ist die Frage, wie lange bleibt das? Ne? Ist das lichtet sich das Bild in 6 Monaten oder gehen wir jetzt auch mal in eine Phase, die immer mal wieder kommt, auch zur Bereinigung der Märkte eigentlich gut tut, dass wir sagen, hier gehen wir in eine, ja, vielleicht mal ein- oder zweijährige Abkühlungsphase. Das ist die große Frage, die sich alle stellen.
Ja, ich hatte mir jetzt eher sogar erwartet, dass vielleicht ein Teil eurer Kunden viel aktiver ist, weil die Aktienkurse ja brutal stark schwanken, also gerade bei Technologiewerten und wer jetzt da aktiv unterwegs ist, der handelt vielleicht auch mehr und durch euer Preismodell macht es das ja auch attraktiv, dass man da schnell mal eine Transaktion machen kann. Aber wenn du dann sagst, die Masse der Leute hat auch Sparpläne, also sind wahrscheinlich eher vermögensaufbauende Investoren, dann ist der Effekt anscheinend gar nicht so groß.
Ja, ich meine, du hast das Richtige angesprochen. Muss ein bisschen differenzieren. Du hast natürlich so Spitzentage. Also wir haben jetzt schon im Q1 Spitzenhandelstage gesehen, die deutlich größer waren als das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Aber das sind eher so einzelne Tage. Und das Handelsvolumen konzentriert sich auf eine sehr kleine Community von wirklich ja von Leuten, die aktive Handelsstrategien verfolgen. Die meisten Anleger bei uns sind dann doch, bauen eher Portfolio auf. Und da gibt es weniger Handelsaktivität. Ja? Also wie gesagt, man sieht beides, aber man hat eher diese Spitzen an einzelnen Tagen. Wir können uns auch noch an diese Tage dann im Februar und März erinnern. Aber generell ist, wenn du es mit dem Q1 im letzten Jahr vergleichst, Q1 2021, hat sich beruhigt oder vielleicht manch einer mag auch sagen, einfach normalisiert. Ja? Weil das waren ja keine normalen Niveaus, die wir im letzten Jahr gesehen haben.
Man kann ja auch nicht sagen, dass ihr nicht genug Arbeit habt. Ja, ihr habt ja in den letzten Wochen ordentlich expandiert in, ich weiß gar nicht, wie viele europäische Länder, aber ich glaube, Italien war dabei, Frankreich, meine ich, war dabei.
Spanien, Österreich, genau.
Halb Europa. Da kann ich mir gut vorstellen, dass man dann vielleicht auch ein bisschen froh ist. Zum einen, dass das nicht so boomt überall, damit man eben so langsam sich in den Märkten positionieren kann. Auf der anderen Seite hättet ihr natürlich einen schönen Boom, um möglichst schnell viele Kunden zu gewinnen. Wie läuft es denn da so in Europa?
Ja, du hast es richtig angesprochen. Wir sind ja vornehmlich mit unserem Endkunden, also mit dem B2C-Geschäft, immer in Deutschland eigentlich gewesen, also die meisten Kundinnen. Und jetzt geht es nach Europa. In Europa stellt man sich immer so einfach vor, ach, das ist ja nur eine andere Sprache. Da steckt schon deutlich mehr dahinter. Die Länder haben alle unterschiedliche Steuer, also Kapitalertragssteuersysteme, sodass man da Steuerreportings erstellen muss. Dann das Onboarding sieht dann doch nochmal ein bisschen anders aus. Man muss lokale Teams einstellen natürlich, um die Märkte zu betreuen und das nicht einfach nur auf einer Schmalspur-Variante zu machen. Also viel Vorarbeit. Ja, genau. Und jetzt sind wir in die europäischen Märkte reingegangen. Hat sich natürlich so ein bisschen überschnitten jetzt mit dieser Phase der größeren Unsicherheit. Aber die ersten Sachen, die wir sehen, ist insbesondere zwei Sachen stechen daraus. Zum einen das Thema ETF und ETF-Sparpläne. Da hat man sich in Deutschland schon so dran gewöhnt. Ja, also die großen Anbieter und auch die Neobroker, die das natürlich sozusagen stark angefacht haben, dass man so kostenlose ETF-Sparpläne hat. Da hat man sich in Deutschland dran gewöhnt. Das gibt es in den anderen Ländern gar nicht. Oder überhaupt dieses Konzept dieses kontinuierlichen Reinsparens in eine ETF oder eine Aktie, das ist in vielen anderen europäischen Ländern eigentlich noch ein Novum gewesen. Also das zieht stark. Und was auch stark zieht, neben der ganzen guten App und der guten Funktionierbarkeit, ist schon das Pricing auf ausländische Titel. Was meine ich damit? Wenn du ein italienischer Kunde bist beispielsweise und du willst eine Amazon-Aktie handeln, dann musst du an eine Auslandsbörse gehen. Die schicken dich dann halt nach New York. Ja, so, dann handelst du halt.
Ist entsprechend teuer da natürlich. Genau. Ja.
Und da hast du natürlich sozusagen, das ist der liquideste Markt für diesen Heimattitel. Das heißt, die allerengsten Spreads, aber halt richtig massive Gebühren. Du zahlst da nicht selten 20 Euro, allein so eine Auslandspauschale. Und dazu, jetzt kommt's, und dann komme ich gleich mal drauf zu sprechen, weil in was für einem Paradies man hier in Deutschland lebt. Dazu kommt, dass du über so einen ausländischen Broker, der haut dir eine Fremdwährungsumwechselgebühr halt drauf. Das heißt, nicht selten zahlst du 25 bis 50 Basispunkte, also bis zu einem 0,5%. Einfach, dass die Euros umgetauscht werden in Dollar, um dann halt da die Tesla oder eine Amazon zu kaufen. Und in Deutschland haben wir ja diese Besonderheit, dass du ausländische Titel, also dass hier eine Microsoft, eine Amazon, eine Tesla oder auch oder irgendwelche anderen Titel aus dem Nicht-Euro-Land, dass die in der Heimatwährung, in Euro, an Börsen gelistet sind, an diesen Regionalbörsen. Das gibt es im Ausland nicht. Und deswegen ist der Handel, insbesondere von ausländischen Titeln, und da findet das meiste Handel findet ja in US-Titeln statt, ja, der ist in Deutschland so günstig wie nirgendwo anders. Und ja, diese Günstigkeit, die bekommen jetzt halt auch unsere Kunden in Italien, Spanien, Frankreich, Österreich zu sehen, und das finden die super. Also das ist richtig so ein Augenöffner für viele, dass sie das am Anfang fast gar nicht glauben können.
Das heißt, ein spanischer Kunde, sagen wir mal, der öffnet dann auch bei euch, ist die Baderbank ja die Abwicklungsbank. Hat er dann da auch ein Konto oder habt ihr dann eine andere Bank im Ausland?
Nee, wir ziehen es sozusagen ein zentral über unser europäisches Buchungscenter, so nennen wir das, also über die Baderbank. Du kriegst zwar in den Ländern ein für dein Land speziell zugeschnittenes Steuerreporting, sodass es dir auf der Steuerseite die Sachen vereinfacht, aber ansonsten ist dein Depot wird in Deutschland bei der Baderbank.
Okay, und das heißt, der Kunde handelt dann wahrscheinlich, je nachdem, bei euch gibt es ja mehrere Möglichkeiten, aber dann auf GetEx über die Börse, über
genau,
das
oder Segment Xetra,
der Börse München oder genau, Xetra. Genau.
Wir bieten Xetra oder GetEx an und dann können die Kunden das sich dafür entscheiden.
Ah ja, und sonst mussten die dann, oh Gott, in Spanien weiß ich nicht, die Börse, wie heißt die denn? Ist das die Euronext auch? Nee, oder? Weiß ich nicht.
Ja, Euronext wäre in Paris und in Amsterdam, aber da hat irgendeine lokale Börse für die Titel. Und ja, und der Gag ist halt, die meisten, die ein internationales Portfolio aufstellen, sind dann halt doch der Spanier ist halt nicht in spanischen Titeln unterwegs, sondern nur zu einem ganz kleinen Teil, sondern eher in den großen europäischen und insbesondere in den großen amerikanischen Werten halt unterwegs oder den großen amerikanischen ETFs. Und da hat er bisher halt richtig Kommission zahlen müssen, und die sind jetzt stark reduziert.
Ja, ja gut, also kann man sich vorstellen, dass da in den nächsten Jahren auch noch ordentlich Wachstum stattfindet. Ich wünsche da auf jeden Fall viel Glück allen Anbietern, die das machen, weil man hat ja damals zu neuen Marktzeiten, da habe ich damals bei der DAB Bank in München gearbeitet, da haben wir auch versucht, im Ausland da Fuß zu fassen. Das war natürlich noch eine ganz andere Zeit, aber das hat dann auch nicht so gut funktioniert. Das ist dann irgendwann mal wieder, haben die Unternehmen sich dann wieder zurückgezogen und sich auf den Heimatmarkt konzentriert. Aber wie gesagt, es ist eine andere Welt. Es ist zig Jahre her, 20 Jahre her. Also da sind die Kunden auf jeden Fall aufgeklärter mittlerweile. Jetzt habt ihr bei euch ja auch noch eine Besonderheit. Ja, ihr habt ja Brokergeschäft, haben wir schon drüber gesprochen. Und ihr habt ja, damit seid ihr ursprünglich gestartet, auch dieses Vermögensverwaltungsangebot. Und da hatte ich ja in der letzten Folge auch schon erwähnt, da gibt es jetzt was Neues. Neue Anlagestrategien sind eingeführt worden. Magst du vielleicht mal aus deiner Sicht kurz erläutern, was jetzt da die große Veränderung ist bei dem Angebot?
Ja, klar. Also grundsätzlich, du hast ja angesprochen, wir sind mit der digitalen Vermögensverwaltung / Robert Weiss gestartet, haben dann Brokerage dazugeführt. Im Brokerage haben wir das auch ausgebaut. Ganz am Anfang war das ja nur Aktien und ETFs handeln. Und dann haben wir die Sparpläne hinzugefügt. Dann haben wir hinzugefügt Krypto-Offerten und dergleichen. Also wir diversifizieren uns. Vielleicht sage ich da kurz was dazu. Wir bleiben zwar in dem Investmentbereich. Also unser Mantra ist immer, wer an Geldanlage denkt, der soll an Scalable denken. Also wir wollen die Geldanlage von der Benutzbarkeit besser machen. Besser heißt in vielen Fällen einfacher machen. Also das sozusagen den Zugang zu Kapitalmärkten einfacher machen und günstiger machen. Und dabei ist es dann aber egal, ob man Vermögensverwaltung, Broker, Krypto, wir werden auch noch weitere Anlageklassen hinzufügen. Aber das Mantra soll immer bleiben, wer an Geldanlage denkt, der soll an Scalable denken und du bekommst dann sozusagen innerhalb der Geldanlage alles. Aber wir bleiben im Bereich der Geldanlage. Ne? Also wir sind jetzt, du musst also von uns jetzt nicht erwarten, dass wir oder befürchten, dass wir übermorgen einen Sprung in ein ganz anderes Fintech-Segment bekannt geben. Diese Diversifikation ist aber wichtig, weil unterschiedliche Marktphasen, da steigen auch unterschiedliche Anlagemodelle. Also wir hatten jetzt, die letzten 2 Jahre waren natürlich ein wahnsinniger Brokermarkt. Ne? Einzelwerte sind enorm gestiegen, ja, große Beispiel natürlich Tesla. Gibt's lauter kleine Warren Buffetts sozusagen da draußen oder vermeintliche. Das heißt, der Brokermarkt war sehr, sehr in Mode. Es kommt aber auch wieder eine Zeit, wenn es alles ein bisschen ruhiger oder / sogar langweiliger wird. Und dann, das ist typischerweise eine Zeit, wo die Vermögensverwaltung wieder ihre Stärken hat. Und ja, wir sind deswegen froh, dass wir beides haben. Und in der Vermögensverwaltung gibt's jetzt eine Neuerung. Bislang hatten wir sozusagen 2 Anlagestrategien, diese risikofokussierte Strategie und dann eine Nachhaltigkeitsstrategie, so eine ESG-Strategie. Und jetzt kommen noch weitere Strategien hinzu. Bei uns heißt das Ganze Wealth Select. Also letztendlich sind es verschiedenste Anlagestrategien. Viele davon auch von uns jetzt gar nicht erfunden, ne, sondern schon langjährig bewährte. Also beispielsweise Ray Dalio ist ein großer, sehr bekannter Vermögensverwalter aus den USA, einer der größten sogar mit seinem Fonds Bridgewater. Der hat die Allwetter-Strategie mal entwickelt oder eine Value-Strategie. Und was wir da einfach machen, wir nehmen diese Strategien und bilden die für den Kunden ab oder für die Kundin, sodass man sich da um nichts kümmern muss. Ja, man kann sozusagen diese verschiedensten Strategien, Allwetter, Value, Megatrends, Krypto, gibt es verschiedenste Strategien. Die sind jetzt vorgefertigt für einen und die kann ich dann sozusagen mit einem Klick mir ins Portfolio legen lassen und die werden dann dort für einen auch verwaltet. Also das ist sozusagen das Neue. Wir werden da also breiter, werden in Zukunft auch noch weitere Anlagestrategien draufbringen von bekannten Anlagemanagern, wo wir dann ja so eine Anlagestrategie in Software gießen, wenn man so möchte, und die möglichst einfach den Kundinnen und Kunden zugänglich machen.
Wie seid ihr jetzt auf die Strategien gerade gekommen? Habt ihr da die Kunden gefragt oder haben die Kunden danach gefragt? Oder?
Es ist sehr stark tatsächlich von Kundeninteresse getrieben. Ja, also es gibt natürlich ein paar Strategien, die immer, wie gesagt, Allwetter ist ein ganz großer Klassiker eigentlich. Ja, oder eine Value-Strategie ist auch ein ganz großer Klassiker, der auch in die Zeit passt. Ja, ich kann auch mal ein bisschen rauszoomen. Value, also dieser klassische Ansatz von Warren Buffett, ja, gute und günstige Unternehmen, mal ganz kurz zusammengefasst, zu kaufen, der hat die letzten 10, 15 Jahre eigentlich stark gelitten, ne? Weil diese Wachstumstitel, diese Technologietitel der Value-Strategie den Rang abgelaufen haben. Und jetzt sieht es, ja, keiner kann es mit Garantie bestätigen, aber jetzt sieht es schon sehr danach aus, dass die Value-Strategie zu ihrer alten Stärke wieder zurückkommt und da sehr viel Boden wieder gut machen kann. Und also teilweise, um deine Frage zu beantworten, sind es sozusagen bekannte große Anlagekonzepte gewesen und teilweise halt durch Kundennachfrage. Also diese Megatrend-Strategie oder auch eine Strategien, die einen Krypto-Anteil haben, da oder sogar ganz auf Krypto setzen, das ist eine Kundennachfrage. Und in der Vermögensverwaltung ist es ja so, sorry, das will ich vielleicht eine Frage, die du im Kopf hast, vorwegnehme, aber warum soll ich überhaupt Vermögensverwaltung machen? Ich kann es im Broker alles selber machen. Der große Unterschied ist, es gibt sehr viele Leute, das kann man gar nicht unterschätzen, die das einfach nicht selber machen wollen. Die wollen sich die Produkte nicht selber raussuchen. Das ist zu viel Aufwand, auch zu kompliziert oder wollen sich einfach nicht mit beschäftigen. Und im Kryptobereich ist es ebenfalls so. Die wollen einen bestimmten Anteil ihres Portfolios im Kryptobereich abgebildet sehen, aber wollen es nicht selber aussuchen. Und das übernehmen jetzt diese gemanagten Strategien für die Kunden.
Ja, ich bin ja auf jeden Fall ein Fan von so gemanagten Strategien. Es muss halt für den Kunden passen. Also ich meine, nicht jeder will, wie du es gerade gesagt hast, sein eigenes Portfolio managen, aber man will sich ein bisschen einbringen. Und mit solchen Strategien gibt man ja eine gewisse Flexibilität und Auswahl auch und stellt man da dem Kunden zur Verfügung. Und dann kann er sich halt selber raussuchen, kann quasi ein bisschen individueller seine passende Strategie für sich finden. Find ich super. Ja. Wenn man sich jetzt die Strategien anschaut, ich habe da im Vorfeld des Gesprächs mal reingeschaut, weil du jetzt Value zum Beispiel angesprochen hast, da sind jetzt nur 3 ETFs drin bei der Redalio-Strategie. Auf jeden Fall deutlich mehr. Da steckt ja auch ein unterschiedlicher, sagen wir mal, Komplexitätsgrad drin. Ja, jetzt seid ihr mit diesem neuen Angebot, würde ich zumindest sagen, vielen anderen eurer Wettbewerber in diesem Segment weit überlegen, weil er halt viel mehr Variable, viel mehr Angebot sozusagen anbietet den Kunden. Aber wenn die eine Strategie mit 3 ETFs auskommt und die andere, zum Beispiel BIP, ist auch noch so eine ganz beliebte Strategie, also wo man nach dem Bruttoinlandsprodukt im Portfolio gewichtet, die sind ja relativ simpel, die Strategien, und sind im Verhältnis gesehen gleich gepreist wie alle anderen Strategien. Für meinen Geschmack vielleicht noch ein Tick zu teuer. Wie ist da nicht mal Zeit, vielleicht Skaleneffekte oder sowas weiterzugeben, bei gerade so simplen Strategien?
Ja, also genau, vom Pricing her, da haben wir uns entschieden, sozusagen, wir nehmen ja 0,75% als Verwaltungsgebühr und da drauf kommen dann noch die Gebühren der ETFs, die drin sind. Ne? Bei sehr marktbreiten ETFs sind das meistens Gebühren, die sich so um 15 Basispunkte pro Jahr drehen. Bei ETFs, die weniger sozusagen liquide sind, kann es mal ein bisschen teurer sein. Aber unsere Gebühr ist 0,75. Vielleicht kann ich das nochmal ein bisschen auseinanderrechnen, wie viel dann tatsächlich bei Scalable hängen bleibt, damit man das ins Vergleich setzen kann. Also wir müssen für die Depotbank, für die Verwahrung und für den Handel was wegzahlen. Ja, das sind aktuell 17,5 Basispunkte. Und auf den verbleibenden Teil müssen wir noch Mehrwertsteuer, das geht auch noch runter, weil Vermögensverwaltung ist mehrwertsteuerpflichtig, ja, anders als Brokerage, interessanterweise. Und bei uns verbleiben dann tatsächlich weniger als 50 Basispunkte, ja, also 47, 48 Basispunkte. Und damit decken wir ja das Betreiben der Apps und alles auf und natürlich die Vermögensverwaltung, aber auch ein großer Teil ist Kundenservice. Ja. Also man kauft ja hier nicht einfach nur so ein Dachfonds, der eine Gebühr drauf nimmt, sondern man hat auch, man ist Vermögensverwaltungskunde von uns und kann anrufen, kann Fragen stellen. Wir helfen den Leuten, weil manchmal sind es ganz praktikable Sachen, ja, also ich gehe um einen Depotübertrag, dann helfen wir natürlich. Ansonsten gerade in Zeiten, wo Unsicherheit hilft, hat man halt tatsächlich einen Ansprechpartner, den man anrufen kann bei uns. Und oder E-Mail schreiben kann oder Chat schreiben kann. Und dann wird man nicht sozusagen einfach nur pauschal abgetan nach dem Motto, ja, wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, sondern wir sind der Vermögensverwalter. Und wenn man das alles mit einrechnet, die Kosten, dann sind tatsächlich 50 Basispunkte unserer Meinung nach ein guter Preis. Natürlich gibt es manche Strategien, hast du gesagt, die haben jetzt nur wenig ETFs. Die werden wir über die Zeit wahrscheinlich auch noch aufbauen. Ne? Also 3 ETFs hört sich wenig an, aber innerhalb der ETF-Markt bewegt sich ja auch. Ja, dann gibt es neue Anbieter wieder oder Anbieter bringen neue vergünstigte Produkte. Das heißt, es bleibt nicht einfach nur statisch, sondern wir achten da schon drauf und werden da Veränderungen vornehmen. Aber ja, für das Gesamtpaket sozusagen bleibt auf unserer Seite netto tatsächlich weniger als 0,5% hängen. Und wir glauben, das ist ein günstiger Preis. Wer es natürlich noch günstiger haben will, ja, muss man ganz klar sagen, ja, der geht in den Broker, ne, und macht es dann selber. Muss es dann aber auch wirklich dann alles selber machen und auswählen.
Ja, ja, eine Alternative wäre ja auch, dass man vielleicht Preisstufen macht, je nachdem, wie viel man angelegt hat, dass es für die
ja,
ein bisschen mehr
das
anlegen,
ist ein guter
vielleicht
Punkt.
Ein bisschen günstiger wird.
In die Richtung kann ich mir vorstellen, dass wir uns da auch bewegen. Das ist, genau, sorry, du hattest das in der Frage gesagt, da hatte ich da unbeantwortet gelassen. tatsächlich, das ist eigentlich so der Standard in der Geldverwaltung, ist es, mit höheren Anlagesummen eine Preisstaffel nach unten einsetzt. Und das ist, das kann ich mir vorstellen, dass wir das auch mal machen. Da widerspreche ich dir gar nicht, ja.
Ja, gut, aber ich meine, jetzt steht es ja erstmal so da. Hast du da schon, ich meine, das ist jetzt, glaube ich, eine Woche alt, hast du da schon irgendwie einen Favoriten oder die Kunden vielmehr, welche Strategie jetzt von den neuen da besonders beliebt ist? Weißt du dazu nicht? Hast du da Zahlen?
Ja, also es ist ganz, ganz frisch, aber die ersten Sachen, die wir sehen, ist Megatrends. Ja, also hinter Megatrends ist natürlich so ein Buzzbegriff, da wurden sozusagen ausgewählt ETFs, die in verschiedenste Segmente, also künstliche Intelligenz, Batterieentwicklung, erneuerbare Energien, Cybersecurity, also wirklich sozusagen die Industrien, die sehr stark am Wachsen und am Neuentstehen sind. Also das ist eine beliebte Komponente. Dann, ja, man mag jetzt insbesondere nach der letzten Woche ein bisschen drüber schmunzeln, aber Krypto ist, okay. Ja, also wir können zu Krypto gleich nochmal separat sprechen, auch wie sinnvoll ich sozusagen, an was ich in Krypto glaube und an was ich nicht glaube. Aber Fakt ist ganz einfach, das Ganze ist jetzt deutlich günstiger geworden. Also wer vorher mal mit einem kleinen oder moderaten Engagement im Krypto-Bereich geliebäugelt hat, der kriegt es jetzt halt teilweise 30%, 40% oder 50% günstiger als noch vor 2 Wochen, ne?
Ja, aber es ist ganz spannend, wenn du sagst Krypto-Megatrends, dann ist es ja eigentlich so, dass die Leute so vielleicht wahrscheinlich zu ihren bestehenden Strategien, ja, es ist die Frage, wahrscheinlich sind es bestehende Kunden, einfach so Satelliten dazu packen, die sagen, okay, ich habe mein globales Nachhaltigkeitsportfolio, da hattest du mal erwähnt in dem Interview, was wir gemacht haben, dass das besonders gefragt ist bei den Kunden bei euch.
Und ja, das ist ein Dauerthema, hatte ich jetzt fast unterschlagen. Also Nachhaltigkeit, ESG ist ein absolutes Dauerthema. Da geht eigentlich das meiste Geld.
Ja. Nee, das sind ja die Strategien, die ja, also ihr hattet ja zuerst die risikogemanagten Strategien, dann habt ihr die nachhaltigen und jetzt die, sagen wir mal, diese spezifischen Angebote. Und ich hatte jetzt mir überlegt, wenn die Kunden vorher diese nachhaltigen gekauft haben im Wesentlichen, dann packen die halt jetzt noch Satelliten dazu, Krypto und Megatrends zum Beispiel.
Genau, richtig, absolut. Das ist sozusagen die meisten Kunden haben ein breites und liquides Kernportfolio. Ja, und wenn man da bestimmte Akzente setzen will, dann machen die Kunden das entweder, weil sie sich dann parallel noch ein Brokerkonto aufmachen und dann Einzelwerte reinkaufen, oder sie wählen halt eine Wealth Select Strategie und sagen, was weiß ich, ich habe von meinem liquiden Geld habe ich eigentlich 80% oder 90% in einem breiten ETF-Portfolio oder Nachhaltigkeitsportfolio bei Scalable. Und jetzt Krypto, das interessiert mich. Ich glaube, das ist jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt. Ich will jetzt 2, 3, 4, 5% im Kryptobereich meines Geldes investieren und kaufen dann halt dementsprechend, sagen wir mal, man hätte 100.000 Euro, kaufen dann halt für 5.000 Euro die Kryptovermögensverwaltung hinzu. Genau, also das sind schon ergänzend, weil ja sein ganzes Geld in eine Kryptostrategie, auch wenn sie verwaltet ist, hineinzustecken, ist davon ist natürlich ganz klar abzuraten. Ja, das sind Beimischungen.
Wie ist denn eigentlich die Mindestanlage bei den Vermögensverwaltungsstrategien? Die ist die überall gleich oder ist die bei den
Typen? Die ist überall gleich. Fängt ab 25 Euro monatlichen Sparplan an und Einmalanlagen sind ab 1.000 Euro. Ja, also sehr, sehr gering.
Wenn ich jetzt sagen wir 10.000 Euro hätte, mache ich so ein Basisportfolio für, was weiß ich, 7.000 Euro und dann nehme ich noch dreimal irgend so ein anderes Themen, sage ich mal, Investment-Thema mit dazu, wenn ich das möchte. Und anlegen kann ich das alles aus der App raus oder muss ich da dann jeweils...
Aus der App oder auf die Webseite kannst du beides machen, richtig. Aus der App ist das problemlos möglich, ja.
Das ist ganz smart. Vielleicht noch eine Frage zu dem Thema Kryptowährungen. Das ist natürlich, du hast schon erwähnt, dass es da deutlich Preisrückgänge gab. Es gab ja auch so einen Skandal wieder bezüglich Terra. Ich bin da gar nicht so drin, genau was da genau passiert ist. Auf jeden Fall ist viel weg. Wie arbeitet ihr denn da? Weil bei euch vor ein paar Monaten habt ihr auch so ein Krypto-Angebot bei euch in der App eingeführt, aber letztendlich kauft man da ja gar nicht so selbst die Kryptowährung, sondern Produkte, also ETPs. Der ETF-Anleger weiß das, dass es quasi verbriefte Kryptowährungen sind. Andere machen das anders, die gehen direkt in die Kryptowährung. Warum habt ihr euch denn für diesen Weg entschieden eigentlich? Also das über ein Wertpapier zu machen und nicht jetzt über direkt Kryptowährungen.
Genau, also vielleicht sozusagen kann ich grundsätzlich was zu Krypto sagen. Wir oder ich jetzt mal ganz persönlich gesprochen, bin gar nicht ein ganz, ja, wie man so sagt, nativer Krypto-Jünger. Ich habe zwar auch Krypto-Investments, ich glaube auch, dass die großen Projekte, Bitcoin, Ethereum, dass die bleiben werden. Und von daher habe ich es mir ins Portfolio, zu einem kleinen Grad. Ja, so einen kleinen Grad bedeutet wirklich unter 5% ins Portfolio gepackt. So. Grundsätzlich, warum bieten wir es überhaupt an? Ja, es ist eine Kundennachfrage. Und wir sind schon am Ende des Tages ein Service- und Dienstleistungsunternehmen, was sagt, wenn eine Kundennachfrage da ist, dann wollen wir den unserer Meinung nach günstigsten und besten Weg bauen, um Kunden eine Möglichkeit zu geben, in so eine neue entstehende Asset-Klasse zu investieren. Und wir haben halt den Weg gewählt, also wer bei uns Bitcoin oder Ether oder so kauft, das wird im Hintergrund sozusagen dann abgebildet über ein börsengehandeltes, also ein ETP, wie du sagst, börsengehandeltes Produkt, die zwar physisch ist ein lustiges Wort bei Kryptowährungen, aber physisch hinterlegt werden. Das heißt, es ist tatsächlich für einen Euro, den ich da einzahle, wird im Gegenwert ein Bitcoin, wenn ich jetzt den Bitcoin-Tracker kaufe, hinterlegt. Warum haben wir das gemacht? Weil wir der Meinung sind, dass für die normale Anlegerin ist das sicherere und auch das günstigere Produkt. Sicher, weil ich muss nicht darauf achten, den Private Key, wenn ich jetzt wirklich ein eigenes Wallet habe, mir die Coins runterziehe, wenn ich da den Private Key verliere, ist das Geld unwiederbringbar weg. Es gibt ja dieses Sprichwort, not your keys, not your coins. Naja, das stimmt insbesondere dann, wenn man den Key verliert. Ja? Dann ist es wirklich unwiederbringbar weg. Wer bei uns das Passwort verliert, der kann einfach ein neues aufsetzen. Und mit dem günstiger, also die Spreads sind günstiger, typischerweise, wenn ich sozusagen Krypto über Coinbase oder Binance handle, das sind sehr, sehr hohe Spreads, manchmal in die 3-5% gehend. Also das ist wirklich ein X-faches, als was man im Aktien- oder ETF-Markt sieht. Und eine letzte Sache, die ganz interessant und ganz neu ist, diese Krypto-ETPs sind steuerbegünstigt. Und zwar folgendes, wenn du normales Krypto kaufst, und weniger als ein Jahr hältst, dann musst du persönliche Abgeltungssteuer zahlen. Für viele liegt die, ja, je nachdem, welche Steuerklasse ich habe, aber in nicht seltenen Fällen liegt die bei 30, 35, 40 oder wenn ich Gutverdiener bin, sogar über 40%. Wenn ich länger als ein Jahr halte, keine Steuern. Bei den Krypto-ETPs ist es wie folgt, länger als ein Jahr halten, keine Steuern. Das hat jetzt jüngst das Bundesfinanzministerium bestätigt.
So wie bei den Gold-ETCs, ne?
Genau wie ein Gold-ETC. Und wenn ich kürzer als ein Jahr handle, also trade in den Produkten, zahle ich Abgeltungssteuer.
25.
Ich zahle also Abgeltungssteuer, genau, 25, anstatt die persönliche Einkommensteuer, was für die meisten Kunden eine Steuerbegünstigung ist. Also ist dann, und das Schöne ist auch, es sind halt Wertpapiere, das heißt, die Steuer wird automatisch abgeführt. Im normalen Kryptobereich, wenn ich das nicht sauber sozusagen abbilde, habe ich immer die Gefahr, dass ich das nicht richtig mache mit der Steuern und am Ende des Tages dann halt meine unter Umständen sogar eine Steuerhinterziehung mache, auch wenn ich es gar nicht bewusst machen möchte. Da gibt's viele, glaube ich, Anlegerinnen im Markt, denen das unangenehm ist und das lässt sich über Wertpapiere dann ganz sauber abbilden. Also wir sind den Weg gegangen, weil wir glauben, für die normalen Anleger ist es das bessere Produkt.
Wenn jetzt ein Kunde bei euch, jemand ein Brokerage-Account hat bei euch und da dann so einen ETP reinkauft und wenn er dann die Vermögensverwaltung macht mit so Kryptowährungen, liegen die dann zusammen oder ist das dann auch separiert?
Die sind in der App getrennt, sodass ich es auch schön sozusagen auseinanderhalten kann von den Wertdarstellungen, aber die liegen im Wertpapierdepot
aus. Ja. Okay, und da arbeitet ihr mit verschiedenen Anbietern zusammen oder ich glaube mit einem sogar nur, aber letztendlich gibt es ja da eine Menge Produkte schon, die alle noch relativ klein sind, muss man auch sagen. Also gerade klar, die Bitcoin, Ethereum, die sind relativ groß schon, aber so die zweite, dritte Reihe an Kryptowährungs-ETPs, die sind vom Volumen her noch relativ überschaubar.
Die sind noch klein, genau. Am Wachsen, aber noch klein, genau.
Jetzt haben wir viel über die bestehenden Produktpaletten gesprochen und über den Ausbau. Ihr seid sehr aktiv. Also wir haben vorhin schon kurz über diese Expansion in Europa gesprochen. Wir haben jetzt über die Produktausweitung gesprochen. Du hast gesagt, ihr wollt zur Investmentplattform werden. Was kann man denn da noch so erwarten? Also ich weiß, du wirst wahrscheinlich jetzt nicht die ganzen Geheimnisse ausplaudern wollen hier, aber so mal ganz grundsätzlich, in welche Richtung kann das noch gehen? Was fehlt denn da noch? Was wollen denn eure Kunden haben, was ihr bisher noch nicht habt?
Ja, also viele Sachen, die ich jetzt, ich kann ein paar Sachen aufzählen. Grundsätzlich kennst unsere Philosophie. Wir geben immer erst Sachen bekannt, wenn sie wirklich schon fertig gebaut sind. Es gibt ja auch einen anderen Trend, dass sozusagen Sachen bekannt gegeben werden, die noch gar nicht, wo man noch gar nicht angefangen hat. Das ist einfach nicht so unser Stil. Geht gar nicht um Geheimniskrämerei. Wir wollen bloß immer, wenn man sagen, Mensch, wir haben jetzt was, dann soll es auch wirklich sozusagen fassbar sein und nicht einfach nur ein leeres Versprechen, was man dann zurückziehen muss. Also die Sachen, die jetzt kommen, das hört sich gar nicht so spannend an, aber das ist für Kunden dann schon wichtig, sind viel auf der sozusagen Funktionalitätsseite nachzuziehen. Ja? Schnellere Ein- und Auszahlung ermöglichen, mehr Informationsdaten. Ja? Die App ist ja jetzt noch sehr, sehr schlank. Also wir haben sozusagen noch ganz bewusst am Anfang das noch gar nicht überfrachtet mit Finanzmarktkennzahlen. Jetzt gibt es aber schon den Wunsch, verschiedenste Sachen damit aufzunehmen und werden das sozusagen noch weiter ausbauen. Dann, wie gesagt, nach den jetzigen Ländern werden wir auch noch ein paar weitere europäische Märkte angehen. Wir werden nicht in alle Länder Europas gehen, das lohnt sich auch nicht, aber es gibt jetzt nach Italien, Frankreich und Spanien gibt es jetzt sozusagen nochmal die nächste Riege an eurobasierten Ländern. Wir bleiben erstmal im Euroraum, also keine Pläne da erstmal herauszugeben, um da auch noch sozusagen uns auszuweiten. Und das hält uns, um ehrlich zu sein, das hält uns erstmal sehr busy, zumindest bis die nächsten 12 Monate.
Wie viele Kunden braucht man denn so in einem Land, dass sich das irgendwie rechnet? Oder Assets, ich weiß nicht was.
Bei uns rechnet sich ein Schnaps schneller, weil wir, wie gesagt, auch von einer zentralen europäischen Plattform gehen. Aber du musst pro Land schon schauen, dass du 200.000 Kunden, dass du die knackst, 200, 250.000. Jetzt, das wirst du nicht im ersten Jahr schaffen, vielleicht auch noch gar nicht mal im zweiten. Aber das ist schon so eine Zielgröße, die du irgendwann knacken musst. Ja? Außer natürlich, die Kunden sind sehr groß. Es gibt Länder in Europa, Schweiz ist zum Beispiel, also die ist aktuell nicht auf dem Plan, weil die Schweiz ein bisschen speziell ist, aber da sind die Kunden deutlich größer, da kommst du auch mit einer kleineren Kohorte schon hin. Aber grundsätzlich musst du schon schauen, dass sie an die 200.000 ranrückst. Ja.
Warum ist es in der Schweiz eigentlich so? Weil es gibt ja auch Online-Broker in der Schweiz, nicht viele, aber ich glaube, Swissquote ist da der größte. Das wäre doch eigentlich auch für euch was dann. Da sind die Kosten ja noch höher, habe ich gehört.
Die Kosten sind da höher, absolut. Schweizer sind sehr vermögend. Ist ein spezieller Markt. A, ist eine besondere Regulierung. Ja, also du kannst ja beim normalen Broker noch nicht mal so Schweizer Aktien einfach kaufen. Das ist bei vielen Riegel vorgeschoben. Das heißt, du musst dich da nochmal speziell regulieren lassen. Dann ist natürlich eine andere Währung. Die Schweizer sind da auch in anderen Ländern beispielsweise, wenn man sagt, die Depotführung ist in Deutschland, das Geld liegt auch in Deutschland, das ist für die absolut in Ordnung. Für manche ist es sogar ein Plus, die sagen, ach toll, Deutschland, wirtschaftlich starkes Land, dass ich mein Verrechnungskonto und mein Depot in Deutschland habe, ist für mich kein Nachteil, sondern eher ein Vorteil. Die Schweizer sind da schon anders, die wollen das Geld in der Schweiz haben, das soll nicht in Deutschland liegen. Man misstraut ja manchmal auch so ein bisschen, klingt wie ein Stereotyp, aber so ein bisschen, und dann fangen sie mich da an zu besteuern. Das muss schon alles sehr, sehr schweizerspezifisch sein, sodass, wenn man in die Schweiz ginge, müsste man da schon wirklich viel mehr eigentlich neu auf die Beine stellen, als man es in anderen Ländern müsste.
Ja, da gibt es ja dann in den anderen Märkten für euch auch viel zu tun und das ist dann im Zweifelsfall weniger aufwendig. Ist ja eh schon aufwendig genug, wie du gesagt hast.
Ja, genau. Der Tag hat ja auch nur 28 Stunden, glaube ich.
Ach, ich dachte, bei Scalable hat der Tag 30 Stunden, ja. Nee, super. Ja, perfekt. Vielen Dank, Erik, für die Zeit und die Einblicke auch. Du, ich wünsche euch da auf jeden Fall viel Erfolg bei der Europa-Expansion. Ich kann mir vorstellen, dass das so businessseitig das wichtigste Thema ist. Produkt ausweiten ist natürlich für den Kunden eher wichtig, um sich da vielleicht auch vom Wettbewerb ein bisschen zu differenzieren. Aber Europa-Expansion hat natürlich nochmal eine ganz andere Dimension, was das Unternehmen betrifft. Da wünsche ich euch sehr viel Erfolg und möge euch das alles gut gelingen. Und ansonsten freue ich mich auf die weiteren Produktentwicklungen und Erweiterungen und bin schon gespannt, was dann noch so alles kommen wird.
Ja, du, vielen Dank auch an meiner Seite, an dich und an dein Team. Ich bin ja immer ein bisschen nostalgisch, wenn ich mit euch spreche, weil mit Extra ETF, wir kennen uns seit ganz Anfang an, als wir damals da mit, 5, 6, 7 Mitarbeitern in München gestartet sind. Du hast ja früh schon auch sozusagen Riecher für das ganze Robert-Weiß-Thema gehabt und hey, was macht denn ihr da? Und dann gibt es noch ein paar andere und hast dir das mal genau angeschaut. Und von daher finde ich es immer toll, dass wir sprechen. Und Gratulation auch nochmal an euch, wie ihr das aufgebaut habt, eure Brand und eure Firma. Hilft dem ganzen Ökosystem, die Anleger selbstbestimmter zu machen und schlauer zu machen.
Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ja, gebe ich ans Team gerne weiter. Das freut uns, dass das auch wahrgenommen wird. Wir tun auch jeden Tag mehrere Stunden an diesem Thema arbeiten und der Tag ist manchmal auch bei uns zu kurz, aber am Ende geht es halt dann Schritt für Schritt und wenn am Ende des Tages wieder ein Weg der Strecke gegangen ist, dann ist ja alles wunderbar. Insofern haben wir da beide die gleichen Ziele.
Klasse. Dann gute Tage noch.
Wünsche ich dir einen schönen Tag noch. Bis demnächst. Ciao.
Ciao, Markus.
Ich hoffe, dir hat der Talk mit Erik Potzowat gefallen und es waren einige interessante Aspekte für dich mit dabei. Schau dir doch das Angebot von Scalable Capital einmal genauer an. Alle Details findest du unter extraetf.com/go/scalablecapital. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst. Und natürlich, wenn dir der Extra ETF Podcast gefällt, dann bitte bewerte ihn in deiner Podcast-App. Das geht bei Apple und bei Spotify. Herzlichen Dank.